Roboter assistierte Hirnchirurgie, es ist leider oben abgeschnitten, aber es wird schon werden. Ich habe mich mit den zwei Herausforderungen beschäftigt. Zum einen die ökonomischen Aspekte, die da dahinter stecken, und das andere sind die technischen Aspekte. Ist womöglich auch für Gynäkologen oder Urologen, die ja auch Mini-Laparotomien zur Präparatbergung brauchen und dann Narbenhernen produzieren, nicht so uninteressant, wie wir das dann lösen, das Problem. Ich spreche hier nur von komplexer Hernenchirurgie, das ist keine Leistenhernenchirurgie, die wir robotisch standardmäßig versorgen. Wir haben das zweite System bekommen im Juli 2017. Es sind hier die Systeme eingezeichnet in Blau, die vor 2017 waren, und dann die vier, die jetzt bis dato zumindest meinen Wissensstand entsprechend dazugekommen sind, haben wir 10 robotische Systeme in Österreich. Wir haben jetzt 2 bei uns am Standort und wir müssen uns natürlich überlegen, was machen wir mit den Dingen, weil die muss man ja bewirtschaften entsprechend. Was ganz interessant ist, aus einer Investor-Presentation da von der Firma Intuitive, Quartal 2019 ist das herausgekommen, ist im Internet verfügbar. Und da hat man gesehen, dass 2018 die Allgemeinchirurgie die Urologie überholt hat, was die kumulierten Fälle pro Jahr betrifft. Und das ist schon spannend, weil das kann nicht nur an der Kolorektalchirurgie liegen, an den komplexen onkologischen Eingriffen, die gemacht werden, sondern muss was anderes auch mitspielen. Diese Umfrage von dem Health Consortium da in den Vereinigten Staaten, nicht mehr ganz aktuell, die haben das analysiert, 2011 bis 2015. Deutliche Steigerung, 300% Steigerung der robotischen Eingriffe. Die Anzahl der robotischen Zentren ist gestiegen, aber das hat der Professor Pavel schon hergezeigt im Roller Trial, hochspezialisierte Zentren, zumindest behaupten das halt viele von sich, und dann hat man 40 Chirurgen, die 471 Patienten operieren in 4 Jahren, das heißt 3 Patienten pro Jahr pro Chirurg, und wenn man das dann randomisiert auf laparoskopisch und robotisch, dann macht er 1,5 Eingriffe pro Jahr robotisch. Da muss man sich dann fragen, wie das zusammengehen soll, dass man so ein Programm dann ordentlich befüllt. Im Unterschied dazu, Professor Meusens in Gent, in Belgien sitzt er, hat in 16 Monaten knapp 300 Eingriffe gemacht mit dem Roboter. Das sind natürlich ganz andere Fallzahlen, weil die Hernen auch häufiger sind. Er hat unten in Blau zu sehen, in dieser Kurve, das sind Inguinalhernen. Die komplexen Hernen sind viel weniger natürlich, aber die haben halt dort ein Programm auf die Füße gestellt, wo sie auch Umbilikalhernen robotisch versorgen. Ich war da oben, habe mir das angeschaut. Das ist unfassbar von den Einschleuszeiten und so weiter. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie das dort abläuft. Nicht immer ganz eleganter, was die Narkose betrifft, aber gut, so ist es. In unserem Setting ist es so, dass die Leistenherne mit 3.800 Euro ungefähr abgebildet ist. Es gibt im EAS-Manual 2017 eine Berechnung, wie viel Zusatzkosten so ein robotischer Eingriff verursacht, und das ist abhängig von der Fallzahl. Wir haben im Jahr ungefähr 150 Eingriffe, die haben da kalkuliert mit 100 oder 500 Eingriffen. Auf 500 Eingriffe im Jahr werden wir nicht kommen, mit Montag bis Freitag Betriebszeit. Das geht sich niemals aus bei uns. Aber wenn man sich das dann anschaut, wie viel bekommt man für so ein Tab und wie viel kostet der Roboter zusätzlich, ist das was sich nicht rechnen wird über mittelfristige Zeiträume gerechnet zumindest. Was sich schon rechnet, sind ventrale Narbenhernen, vor allem dann, wenn man Komponentenseparation braucht, zum Defektverschluss, sogenannte myofasziale Lappenplastiken, das ist so, wie es wir jetzt kodieren und was schon seit Jahren auch von den Sozialversicherungsträgern so refundiert wird, da bekommen wir knapp 9.600 Euro dafür, und da fängt es natürlich schon an, spannend zu werden. Wenn man sich anschaut, wie viel Laparotomien pro Jahr in den Vereinigten Staaten gemacht wird, in einer Bevölkerung von 330 Millionen, 4 bis 5 Millionen Laparotomien pro Jahr, das ist schon eine Ansage. Und dann gibt es eine Meta-Regressionsanalyse, die im Hörnjahr 2014 erschienen ist, da haben es 13% Narbenbruchrate berechnet. Das heißt nicht, dass die alle versorgt werden müssen, aber da bleiben 650.000 Patienten über, jedes Jahr, und die müssen versorgt werden. In Europa haben wir im EU-Raum, glaube ich, über 510 Millionen Einwohner, also da kann man schon arbeiten damit. Das sind so Patienten, die dann daherkommen, dass man das nicht einfach zunähen kann, diese Defekte. Das ist, glaube ich, klar, weil das wird niemals funktionieren. Und bei solchen Patienten muss man sich dann überlegen, wie man das macht. Und wir machen das halt mit Mobilisierung von autologen, funktionell aktiven Bestandteilen der Bauchdecke, damit wir den Verschluss der Mittellinie, aber auch Off-Midline-Hernen dann versorgen können. Und so schaut eine hintere Komponentenseparation aus, das ist der Transversus Abdominis Release, der ist 2012 erstmals offen publiziert worden. Da wird die Sehne vom Transversus Abdominis, der in die Rektusscheide einstrahlt, durchtrennt auf der ganzen Länge. Das geht vom Rippenbogenrand bis in die Leiste runter. Und dann rutscht man sozusagen diese Rektusscheide, die man da rechts im Bild sieht, rutscht man in die Mitte und ich kann dann größere Defekte in der Mitte wieder verschließen. Man muss nur aufpassen, dass man das interkostale Gefäßnervenbündel nicht kassiert bei dieser Aktion, weil es sonst zu einer Rektusatrophie kommt und die Bauchdecken dann erst wieder geschwächt wird. Was ist der Vorteil von dieser Technik? Es gibt auch eine vordere Komponentenseparation, wo wir Publikationen auch aus dem eigenen Haus haben. Der Vorteil der hinteren ist, dass die Netzgröße, die ich einlegen kann, eigentlich fast unlimitiert ist. Ich komme unter den Rippenbogenrand rein, ich komme bis in die Leiste, ich komme hinter die Nieren, wenn sie noch da sind, ich komme beim Psoas, ich komme eigentlich überall hin mit der Netzüberlappung. Und bei so großen Defekten brauche ich ordentliche Kunststoffnetze, damit es dann auch hält. Das ist aus einer Arbeit 2016 erschienen, so schaut es aus, wenn ich das mache. Wenn ich das offen mache, muss ich eine komplette Laparotomie von oben bis unten machen, damit ich überall hinkomme. Die robotische TAR ist erstmals publiziert worden 2017, das ist eine brasilianische Gruppe, 3 Eingriffe, 340 Minuten mediane Operationszeit, 2 von 3 Operationen haben eine Komplikation gehabt, die operativ revidiert werden musste. Das waren die Anfänge. Die nächsten Publikationen, die dann gekommen sind, sind 2018 von der Gruppe um Michael Rosen, die haben dann schon ganz anders ausgeschaut. Der Unterschied ist, wenn ich eine mediane Hernie mit Komponentenseparation versorgen muss, mache ich das offen entweder über eine Relaparotomie, das heißt, ich muss den ganzen Bauch wieder aufschneiden. Wenn ich es robotisch assistiert mache, dann komme ich von beiden Seiten, 3 Schnitte rechts, 3 Schnitte links, und das ist vom Bauchdeckentrauma natürlich viel geringer. Das bedeutet aber auch, dass die Patienten früher mobilisiert werden, weniger systemische Komplikationen haben, und das ist eine Arbeit von Martin Del Campo 2018 erschienen, da recht prominent publiziert. Systemische Komplikationen bei der Robotik deutlich geringer, signifikant geringer im Vergleich zur offenen Chirurgie, kürzerer Krankenhausaufenthalt. Ich zeige Ihnen unsere Daten her, wir haben längere Krankenhausaufenthalte, die sind doppelt so hoch, aber das ist auch dem Solidaritätsprinzip, was wir bei uns in der Medizin haben geschuldet. In Amerika muss man sich den Krankenhausaufenthalt und die Operation selbst zahlen. Da schaut man, dass man möglichst bald rauskommt. Das machen unsere Patienten eigentlich nicht. Die bleiben so lange, bis das gesund sind fast, muss man sagen. Die TAR ist eine aufwendige Technik. Wir müssen uns bei dem robotischen Eingriff nur mit der offenen matchen, sozusagen, weil laparoskopisch das kaum machbar ist. Es gibt eine Publikation vom Igor Belianski, der ist irrsinnig giftet als Chirurg. Der hat 330 Minuten gebraucht für 3 Patienten, der hat es dann nicht mehr gemacht. Er macht mittlerweile auch nur mehr Robotik für so komplexe Bauchdeckenrekonstruktionen. Das wird sich nicht durchsetzen. Das ist vom Nähen, vom Präparieren her, ohne diese 7 Freiheitsgrade, die dazu braucht, nicht machbar, ohne dass man wahnsinnig wird während des Eingriffes. Das ist unser LKF-System, so wie wir das kodieren. Wir kodieren eine myofasziale Lappenplastik, QZ070, bringt so viele Punkte. Und mit dem Zusatzeingriff, um den es eigentlich geht, das sind 832 Zusatzpunkte, kommen wir auf diese LKF-Punktierung. Das ist Stand 2018. Bei uns ist der Punktewert 1,01 Euro. Das heißt, deswegen kommen wir dann auf diese knapp 9.600 Euro. Was haben wir gemacht? Wir haben uns eine prospektive Datenbank, seitdem wir robotisch operieren, angelegt, haben dann einen retrospektiven Vergleich gemacht, offen versus robotisch. Das war nicht randomisiert. Die Patienten, die bei mir oder beim Dr. Hartig, der das von Anfang an mitbetreut hat, das Programm aufgeschlagen sind, unter Anführungszeichen, die haben wir, wenn sie das wollten, mit der Information, dass das eine neue Technik ist und wir keine Expertise großartige damit haben, haben wir dann so operiert, die das nicht wollten, haben es bleiben lassen und sind offen operiert worden. September 2017 bis Jänner 2018, das ist ein Fehler, bis Jänner 2019 müsste da stehen, sind die Eingriffe gemacht worden. Wir haben uns ausgerechnet, Kosten der Operation pro Minute, das war mit dem Controlling zusammen, kann ich nur empfehlen, sowas einmal zu machen, wenn man ganz neue Einblicke bekommt. Und wir haben eine Vollkostenrechnung für die Kosten des Krankenhausaufenthalts gemacht. Robotisch assistiert waren es immerhin 16, da haben wir ziemlich Gas gegeben, offen waren es dann noch nur mehr 10 unter Anführungszeichen. Von der demografischen Verteilung waren die robotischen ein bisschen dicker und ein bisschen älter, aber nichts Signifikantes vom Unterschied her. Hautschnitt, Hautnaht, das ist schon ganz spannend. Robotisch 250 und offen 211 Minuten, also wir sind da 40 Minuten länger. Wir haben die robotische Zeit schon gedrückt mittlerweile. Das war natürlich auch den Anfangszeiten und unserer Lernkurve geschuldet. Aber dieser Unterschied ist nicht einmal signifikant. Was schon signifikant war vom Unterschied ist die Anästhesiezeit, die ist nämlich signifikant länger bei der Robotik. Wobei es da keinen Grund dafür geben dürfte eigentlich. Und auch die In-Room-Time ist signifikant länger, aber die Operationszeit selber nicht mehr. Das sind unsere Operationszeiten robotisch, die sind runtergegangen. Das sind unsere Docking-Zeiten robotisch, die sind runtergegangen. Wir sind bei den letzten 6 Eingriffen, also ab Eingriff Nummer 10, dass einfach mehr Leute beteiligt, wenn so eine Maschine zurückgefahren wird, da muss der Anästhesist mitspielen, die Scrub Nurse, der Assistent, man selber als Chirurg. Deswegen ist das ein bisschen komplexer von der Lernkurve, muss man fairerweise sagen. Aber bei den letzten 6 Eingriffen haben wir Dockingzeit von 1,5 Minuten. Also das geht schon hurtig. Wir haben aber nur 3 Instrumente und nicht wie bei der kolorektalen Chirurgie 4 Instrumente da im Bauch des Patienten. Und das ist das, warum sich das bei uns dann letzten Endes ausgeht, rein ökonomisch, weil die robotischen nach 4,5 Tagen im Medianen postoperativ, sie werden am Operationstag muss man dazu rechnen, sind es dann 5,5 Tage, aber prinzipiell bleiben die 4,5 Tage und die offenen 12,5 Tage. Der Unterschied ist natürlich signifikant. Sieht man da, das ist zwar eine kleine Serie, aber es zeigt schon, wo der Weg hingehen könnte. Und dann haben wir so eine Berechnung gemacht mit den Kosten der Operation. Die sind natürlich für die Robotik signifikant höher, klar. Da sind wir bei 5.400 Euro. Da ist alles eingepreist. Personalkosten, die Minutenkosten, was die Reinigungskräfte kosten, Vorbereitungszeiten, bis dass der Patient sozusagen aufgemarschelt ist. Auch Vorbereitungszeiten der Instrumentierenden. Da ist alles drin, sofern man halt sowas bewerten kann. Da gibt es immer wieder ein paar linke Aktionen, klarerweise, aber man hat versucht, es möglichst fair zu machen. Kosten des Krankenhausaufenthaltes ist dann bei der Robotik signifikant geringer. Das führt zu einem Profit bei der Robotik von 1.500 Euro, was das Haus verdient, und bei der offenen Chirurgie von 930 Euro. Dasselbe noch einmal in grün oder blau in dem Fall. Die Komplikationen postoperativ, schwere Komplikationen haben wir bei der Robotik keine gehabt, bei den offenen TAS auch nicht. Die Darmparalyse, Clavien-Dindo 3a, das waren zwar Kronpatienten, die offen operiert worden sind, die man vielleicht robotisch nicht einmal hätte versucht wahrscheinlich, sind nicht primär für das Programm sozusagen vorgesehen gewesen, weil sie einfach einen anderen Zugang gehabt haben, aber die sind wiedergekommen und mussten halt dann mit Magensonde oder Ähnlichem versorgt werden, deswegen ist das eine Dreierkomplikation, sind aber nicht revidiert worden. Diese 30 Tage Wiederaufnahmerate spiegelt das auch mit. Der eine Patient, der wiedergekommen ist aus der robotischen Gruppe, hat einen Schwankschwindel gehabt, hat mit der Operation selber überhaupt nichts zu tun gehabt in Wirklichkeit. Aber so ist es halt. Und das ist bei kleinen Fallserien, muss man vorsichtig sein mit diesen signifikanten Unterschieden, die man dann da generiert. Weil das sollte man sich dann sekundär noch einmal genauer anschauen, wenn die Fallzahl entsprechend groß ist. Das ist ein Patient, einer der ersten Patienten, die wir da aufgelegt haben. Was man sieht an dem Licht, was durch die Bauchdecken scheint, da fehlt die Bauchdecke, da ist nichts mehr da davon. Das ist dann so die Videoserie, wie wir das machen. Wir haben uns das vom Konrad Pellessé, der hat am Vortag zur Verfügung gestellt, von dem haben wir uns das mehr oder weniger abgeschaut, mit dem war ich dann in Kontakt erzählen und dann haben wir begonnen damit. Was man da sieht, oben ist der Defekt, das ist dieser Patient mit dem leuchtenden Bauch, den ich zuerst hergezeigt habe, und was da jetzt zum Zucken anfängt, ist die Rektusmuskulatur. Wir kommen von links, schauen jetzt auf die rechte Abdominalwand hin, und da dahinter ist dann die Rektusmuskulatur zu sehen. Man kann da mit den robotischen Instrumenten, wie man es bei der offenen Chirurgie mit einer Präparierklemme machen würde oder mit dem Finger, wenn man ein bisschen profaner vorgeht, dann in diese Rektusscheide eingehen und kann dann dementsprechend das auspräparieren. Das ist dann der Rektus, den man da schon sieht, wird dann noch lateral präpariert. Und wie ich zuerst hergezeigt habe bei diesen Diagrammen bzw. bei diesen Abbildungen vom Gibrel, da kommt das Gefäßnervenbündel. Ich bin mir nicht sicher, der Pointer funktioniert, ob man das aus den hinteren Reihen sieht, aber das sind die interkostalen Nerven und Arterien, die da einstrahlen, die haben immer einen gleichen Verlauf. Also man kann sich dann, wenn man das einmal gesehen hat, findet man auch wieder. Und das ist die Zone, wo man dann nicht mehr weiter nach lateral darf. Die muss man unbedingt schonen, damit der Rektus nicht atrophiert. Und medial am Boden unten muss man dann den Transversus oder dessen Sehne durchtrennen. Das ist in dem vorher schon passiert. Wir sind jetzt im linken Unterbauch. Man sieht, oben ist der Transversus Abdominis. Das Video ruckelt leicht, aber es ist dann hoffentlich ganz gut zu sehen. Das ist der Transversus, der oben liegt. Und hier in diesem Bogrow Space, da habe ich mehr präperitoneales Fett, komme ich bis hinter die Nieren, da habe ich irrsinnig große Netzlager und komme da relativ rasch dann voran mit der Präparation. Es wird dann ein Netz eingelegt, man muss sich vorstellen, wir haben im Schnitt bei der robotischen Chirurgie 30x30 große Hernennetze, die größten waren 45x30. Das ist zum Manipulieren etwas diffizil, sage ich mal. Deswegen rollen wir das wie eine Zigarre ein und rollen einen Faden mit ein, damit wir es dann wieder ausrollen auch können und nicht so einen Struggle dann sozusagen haben. Dann werden die Trokare auf der kontralateralen Seite gesetzt, die sind dann auch durch dieses Netz und durch die Überlappung abgedeckt. Dann muss der Patient rotiert werden. Wir haben ein SI-System mit dem ICSI, würde man sich das sparen, aber das ist halt das Setting, was wir haben. Das heißt, die ganze Mannschaft inklusive Chirurgie muss da auf die, inklusive Anästhesie, Entschuldigung, muss da auf Wanderschaft gehen, mit dem Kreuz um die Kirche sozusagen. Das war am Anfang mit viel Kopfkratzen und staunenden Augen, vor allem von Anästhesie-Seite verbunden. Mittlerweile läuft das ganz gut, kostet uns ungefähr 12 Minuten, diese Umlagerung. Dann wird auf der anderen Seite genauso der Release gemacht. Da sieht man oben wieder den Transversus, die Sehne, unten diesen Progress Space, wo man da ganz weit nach unten kommt. Und was dann die Prozedur beschließt, ist, dass man das hintere Platte Rectus scheide, wo man auch mehr gewinnt. Durch diese Mobilisierung werden die Lappen einfach mobiler, wird dann vornehmlich mit einem V-Lock-Faden, weil man dann nicht verknüpfen muss, wird dann verschlossen. Und im weiteren Verlauf dieses Videos sieht man dann, wie man das Netz ausrollen. Das ist dieser Faden, der damit eingeknüpft wird. Wenn das Netz einen gewissen Memory-Effekt hat und steif genug ist, dann funktioniert das ganz gut, ohne dass man große Kopfschmerzen bekommt bei dieser Ausrollaktion. Dann ist hinten abgeschlossen, Netz ausgerollt, dann muss man vorne noch den Defekt verschließen. Das machen wir prinzipiell auch mit V-Lock-Naht. 2x45 cm Fäden sind das meistens nicht resorbierbar. Und wenn man dann fertig ist, wird noch Drainage eingelegt über einen der Trokarstellen und die Prozedur ist damit beendet. Das ist eine der ersten Patientinnen, also das ist die von dem Foto, das ist präoperativ, dieser Defekt, das war einfach Cholezystektomie, die laparoskopisch gemacht worden ist, die ist dann ewig nicht gekommen nach dem Trokarbruch, den sie da bekommen hat. Das ist unmittelbar präoperativ und rechts davon sieht man 4 Wochen postoperativ, auch da hebt sie den Kopf, das kommt nicht so gut zur Geltung, aber die ist natürlich happy und versorgt damit. Ich will nur eine Gruppe von Patienten noch herzeigen und 2, 3 Videos, dann bin ich fertig mit meinem Vortrag. Diese Off-Midline-Hernien, das heißt, die nicht in der Mitte zustande kommen, sondern auf der Seite, und das sind ein paar Geschnitte nach Nephrektomien, aber vor allem bei uns auch, wenn man konvertieren muss, offene Cholezystektomie, sind das oft kombinierte Hernien, und das Problem ist, wenn ich das mit einer TAR versorgen will, muss ich den Bauchmedian von oben bis unten aufmachen. Wenn ich das offen mache, dann dementsprechend das Netz überlappen. Wenn ich das robotisch mache, dann mache ich einen unilateralen TAR, steige hier ein, mache das hintere Platte Rektusscheide auf, damit ich einen großen Lappen gewinne und komme bis rüber und kann dann das Netz einlegen. Das geht schneller als eine beidseitige TAR und ist bei Weitem eleganter als der offene Zugang. Das ist so ein Patient, einer der ersten Patienten, die wir so versorgt haben mit einem unilateralen TAR. Offene Cholezystektomie ist uns von auswärts zugewiesen worden, 3 Versuche, diese Hernien unter Kontrolle zu bringen, inklusive IPOM. Das heißt, er hat ein Kunststoffnetz im Bauch drin gehabt, entsprechend Verwachsungen. Da ist die Arteriolyse schon gemacht. Und was man jetzt sieht, ist der Zugang zum hinteren, also zur Rektusscheide auf der linken Seite. Also wir präparieren jetzt hier entlang, damit wir einen guten Lappen in der Medianen haben, wo wir das Netz drüberlegen und dann das Netz aber wieder extrakorporal oder extrakorporalisieren, damit das Netz keinen Kontakt zum Darm hat. Das nächste, was dann passiert, ist, dass man Crossover machen muss. Das machen wir auch bei den TEPs, also bei den Verfahren, wo wir nur in der Bauchdecke selber bleiben und gar nicht den Bauchraum eröffnen. Auch das machen wir mittlerweile robotisch, wenn sie sich anbietet. Dann kommt man auf die andere Seite. Man sieht oben wieder die Rektusmuskulatur, wenn man das noch nie so in der Form gesehen hat, das ist ein bisschen schwierig zum Orientieren, aber es ist keine Rocket Science in Wirklichkeit, gut machbar. Und das ist dann die, jetzt auch einmal in Highspeed sozusagen, die Präparation. Unten ist dieses IPOM-Netz, wo da am Rand wieder Brüche entstanden sind. Oben ist der Transversus, das ist natürlich nicht jungfräulich, die Region da muss man dann durch die Narbe durch. Man sieht Nahtmaterial von den Verschlüssen, die da schon versucht worden sind vorher. Man sieht am Schluss die Etibond Einzelknopfnahtreihe. Aber sobald man dann noch lateral kommt, man kommt bis unter den Rippenbogenrand rein, man kommt bis zur Zwerchfellmuskulatur rauf, es ist nur die Sehnenplatte des Zwerchfells, ist dann limitierend, da kommt man dann nicht mehr weiter. Aber der Transversus setzt innen beim Brustkorb an und der Externus und der Obliquus Internus außen. Das heißt, man kommt unter die Rippen rein und kann dann relativ große Netze da reinlegen. Und sobald man lateral davon ist, ist wieder das ganz normale Geschäft, was wir eh kennen, Transversus Abdominis, der da gelöst wird, und dann haben wir in dem Fall das Netz mit einem Kleber fixiert, damit wir nicht invasiv sind. 20x30 Netze, also Riesennetze. Es wird dann nur mehr das hintere Blatt der Rektusscheide links verschlossen und das Netz, man sieht es auch hier, liegt dann wieder komplett extraperitoneal und hat überhaupt keinen Kontakt zum Darm oder ähnliches. Ich komme schon zur Zusammenfassung. Ventrale robotische assistierte Hernenreparationen, also nur diese komplexeren ventralen Fälle, die wir jetzt bis Mai gehabt haben, waren es 32. Das ist von dem Gesamtprogramm, was wir fahren, also wir haben 133 Patienten robotisch operiert in dem Zeitraum, vornehmend kolorektal, waren es aber immerhin 32, das sind 24%. Das heißt, das nimmt bei uns schon eine kritische Menge ein und wir können halt den Roboter, den wir Donnerstag, Freitag haben, entsprechend nutzen. Glaube ich, in Dindo 3B-Komplikation haben wir eine gehabt, nicht bei der initialen Serie, sondern dann in weiterer Folge eine operative Revision wegen einem Verschlussdefekt im Peritoneum selbst. Sind wir bei 3,1% Komplikationsrate. Es ist in unserem Setting zumindest eine ökonomisch tragbare Option. Es erweitert das Spektrum robotischer Eingriffe, also die Auslastung selber. Es geht ja auch um Grenzkosten, Anschaffungskosten, Servicekosten müssen auch auf jeden Eingriff niedergerechnet werden, wenn man das ehrlich abbilden will. Und umso mehr Eingriffe, dass man macht, umso günstiger wird das Ding. Macht sich paradox an, ist aber so. Um optimale Nutzung, da geht es auch darum, dass das ganze Team und alles entsprechend geschult ist und dann das rasch über die Bühne geht, Docking und so weiter. Wenn man alle 3 Wochen ein Rektum oder eine kolorektale Resektion macht, wird das nie laufen. Das ist jedes Mal ein Flug zum Mond gefühlt mit dem Team. Das ist eine furchtbar umständliche Sache. Verbesserter klinischer Outcome ist das, was natürlich zählt und das können wir zumindest bei den komplexen Hernen ventral, wenn sie robotisch gemacht werden können, schon so bestätigen. Vielen Dank.